Gesegnet bist du vom allerhöchsten Gott unter allen Frauen auf Erden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Begabteren finden wir bewundernswerter und liebenswürdiger als die anderen. Gott ist ja ganz anders. Warum sollte er auch seine eigenen Gaben belohnen und nicht vielmehr den guten Gebrauch, den wir davon machen? Aber gäbe es eine größere Gabe als die Mutter Gottes zu sein? Und doch ist es wahr, dass Maria nicht selig wäre, wenn sie nur die Mutter des Erlösers gewesen wäre. Selig der Leib, der dich getragen und die Brust, die dich genährt, die war. Aber das genügt nicht. Das, was die Größe der seligsten Jungfrau Maria ausmacht, ist zum einen, dass sie die Mutter des Erlösers ist, aber zum anderen, weil sie den Willen Gottes getan hat wie niemand anders. Und natürlich schöpft sie diese ungewöhnliche Begabung zum frommen Tun, diese überfließende Gnadenfülle aus ihrer Gottesmutterschaft. Wir wollen ihr nacheifern, die am heutigen Tag in den Ozean der Herrlichkeit und Freude ihres göttlichen Sohnes eingegangen ist. Denn nur so werden auch wir eines Tages ihr nachfolgend, freudig, friedlich, trostvoll aus dieser Welt scheiden, wenn wir erstens dann keine Gewissensbisse haben müssen, weil wir auf ein vollendetes Leben zurückschauen dürfen, weil wir zweitens von Anhänglichkeiten ans Irdische frei gewesen sind, da wir drittens die rechte christliche Vorstellung vom Tod hatten. Erstens, erfüllt von der Hochachtung den göttlichen Dingen gegenüber dem lieben Gott selbst, flog die Mutter Gottes ungeteilten Herzens auf den Weg der Vollkommenheit dahin, dem höchsten Gut entgegen, ihrem göttlichen Sohn, ihrem göttlichen Vater, ihrem göttlichen Bräutigam entgegen. Sie sah in ihrer Gottesmutterschaft keine Dispens von der notwendigen Erniedrigung vor Gott. Das heißt, anzuerkennen, dass wenn sie auch das vollkommenste und schönste und größte Geschöpf war, dass sie doch ein Geschöpf gewesen ist. Sie sah auch darin keine Freisprechung von ihren Pflichten, denen sie mit stetem Eifer und unverzüglich begegnete. Und zwar allen Pflichten, den größten, mit den Kleinen, den Schwersten, mit den Leichtesten, den Angenehmsten, mit den Unangenehmsten. Über das ganze Menschengeschlecht erhoben war sie aber ohne Stolz. Sie war fromm ohne Lauheit, sie war heilig ohne Wankelmut. Nichts konnte sie aufhalten. Die Ärmsten unter den Menschen wären aber wir und unwürdig, den Namen eines Christen zu tragen, wenn wir unsere Gabe im Dienst der Leidenschaften verschwenden würden. Die Lust, welche die Sünde gewährt, die kann das Gemüt zwar betäuben, aber glücklich machen kann sie es nicht. Wenn die Gewissensbisse im Wirbel der Gedankenlosigkeit und Zerstreuung nicht immer empfunden werden, so werden sie doch irgendwann einmal aufwachen. Und dieses Erwachen wird umso furchtbarer sein, je näher es dem Rand des irdischen Lebens gelegen ist. Wenn die Nähe der Auflösungsstunde des irdischen Lebens wahrgenommen wird, können die äußeren Zerstreuungen und Ergötzungen den inneren Richter nicht länger übertönen. Dann ist endlich dem Selbstbetrug ein Ende gesetzt. Dann können wir sagen, kommt irgendwann für die meisten Menschen die Zeit, wo nicht unbedingt und wenn dann nur noch die Gnaden, die heiligen Sakramente, die heilige Buße, die Sünden sie verlassen, nicht in dem Sinn, dass die Sündenschuld gehoben wird, außer wenn sie eingekauft werden, das Blut Christi, wie gesagt, durch die heilige Absolution, und für die Ungetauften durch das Heilige Taufsakrament. Aber viele Menschen werden von ihren Sünden verlassen, bevor sie sich selber verlassen. Warum? Weil sie zu sündigen nicht mehr willens sind oder nicht mehr fähig werden. Aber dieses Nicht-Sündigen möchten, weil es dann gar nicht mehr wichtig ist oder gar nicht mehr interessiert, oder dieses nicht mehr sündigen könnten, weil man vielleicht sogar, sag ich mal, körperlich zum Beispiel gar nicht in der Lage dazu wäre, das ist nicht das, was von uns Menschen verlangt wird, wenn Gott erwartet, dass wir leben ohne die Sünde. Die allzeit getreuen Begleiter des Christen, das bleiben die Religion und die Gottesfurcht, die auch gerade in den letzten Stunden, wenn der Verfall alles Irdischen einsetzen wird, die Seele trösten. Räumige wie Sünder und Heilige finden Hoffnung und Zuversicht in der Mitgliedschaft Jesu und Mariens. Losgerissen von der Welt und allen Irdischen können sie nämlich mit Gott sein. Zweitens ist nur für den die Trennung von der Welt schmerzhaft und aufwühlend ruhelos, der diese Welt genoss, als wäre sie sein einziger Besitz und Erbe, als wäre diese Welt sein einziges und wahres Glück. Mutter Gottes aus königlichem Geblüt lebte unbekannt in einem Fleck, in der von ihren Zeitgenossen verachtet wurde, Nazareth. Aber ihr Herz ertrug alle Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten mit Gelassenheit. Warum? Weil ihr Schatz in Sicherheit war. Er war nie bedroht. Denn ihr Herzensschatz war allezeit Jesus Christus, mit dem gemeinsam sie sich mutig dem Kreuz stellte. Auch ihr Reich war eben nicht von dieser Welt. Und die Bande des Geistes, das heißt des Herzens, gingen über die Bande des Blutes, das heißt des Fleisches, und sie legte die Letztere bereitwillig auf den Opferaltar des Kreuzes. Wenn man in der Welt lebt, ohne Neigungen oder Begierden, sklavisch an diese zu fesseln, dann ist der Tod nichts anderes als ein gehorsames Herausgehen, nicht ein gewaltsames Losreißen. Und drittens lässt uns unser heiliger Glaube den Tod ganz anders beurteilen als jene, die keine Hoffnung haben. Wenn er aber Strafe verhängt ist und für jeden Christen auch eine gewisse Bitterkeit in sich birgt, vor allem für die Hinterbliebenen, so wird letztlich dieser Tod dem Christen trotzdem Trost bringen, und zwar durch den, der sein Leben hingab und wieder auferstand, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen und so den Tod seinen alleinigen Stachel zu entreißen, nämlich die Sünde. Für den Gerechten ist der Tod ein Herold des neuen, besseren und ewigen Lebens in der beseligenden Anschauung Gottes. Mit welch sehnsuchtsvoller Hoffnung erwartete die Gottesmutter die Wiedervereinigung mit ihrem göttlichen Sohn. Und in anderen Worten, wie sehr freute sich die Gottesmutter auf den Moment, in dem sie endlich diese Welt verlassen durfte und mit ihrem Sohn sein durfte. Mit dem, den sie bis zum Kreuzesaltar begleiten und seines auferstandenen, verherrlichten Leibes ansichtig werden durfte, der ja auch ein Unterpfand ihrer eigenen Verherrlichung darstellte. Liebe Christen, freuen wir uns mit ihr, die Mutter Gottes ist, aber auch unsere Mutter, wie sie von ihrem Schöpfer, Erlöser und Richter mit der Zärtlichkeit eines Sohnes am heutigen Tag in den Himmel aufgenommen wurde. Die Krone der Gerechtigkeit setzt ihr dieser Sohn aufs ehrwürdige Haupt. Nun empfängt sie für ihre Gottesreinheit ein herrliches, neues, unvergängliches Leben für ihre Demut, die Erhöhung über alle Geschöpfe, auch über die himmlischen Herrscher, für ihre Ergebung in den göttlichen Willen, den Genuss unveränderlicher Glückseligkeit und für ihre Treue in der Bewahrung der Gnade Gottes, das Recht, auch uns Gnade zu erbitten, wenn wir als ihre wahren Verehrer und Kinder auf sie allein all unser Vertrauen setzen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.